Energy Sachsen Music Lounge.
Vicky für dich am Start und ich freue mich heute sehr auf unseren Gast. Hast du safe schon mal gehört vom Hit I Call the Hamlet oder gesehen in der Serie White Lotus, Babylon Berlin oder vielleicht im Film The Zone of Interest? Schauspieler und Sänger der Band Woods of Burnham, Christian Friede ist bei uns. Hey!
Wie schön hier zu sein. Hallo Vicky.
Bist du gut nach Leipzig gekommen?
Bin sehr gut nach Leipzig gekommen.
Du hast ja ständig irgendwelche Projekte, hab gerade auch in deiner Story gesehen, du warst auch gerade auf einem Konzert. Wo kommst du denn überhaupt her?
Jetzt komme ich gerade aus Berlin, da hatte ich ein Kostümfitting für einen neuen Film. Und das Konzert, von dem du gesprochen hast, das war Radiohead in der Uber Arena und ich bin immer noch ganz geflasht.
Ach krass, aber bist schon ein kleiner Fan.
Nicht nur ein kleiner.
So, damit unsere Hörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir mal so ein kleines Speed-Dating.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed-Dating. Also ich stelle dir jetzt ein paar schnelle Fragen und du antwortest einfach mit dem ersten, was dir so in den Kopf kommt.
Okay.
Also, das macht mich glücklich.
Familie, Musik, Schauspielerei, die Kunst allgemein.
Das mag ich nicht.
Die heutige seltsame Form der Kommunikation in der Gesellschaft.
Was meinst du damit zum Beispiel?
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir leben jetzt in sehr aufgeladenen, seltsamen Zeiten und ich finde, wir haben es irgendwie verlernt, einander zuzuhören und ordentlich miteinander zu kommunizieren und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag und was aber irgendwie immer krasser wird, habe ich das Gefühl.
Wer inspiriert dich denn am meisten?
Neben Radiohead, meinst du? Ich finde Künstler und Künstlerinnen ganz toll, Musiker, Musikerinnen, Bands, wo ich das Gefühl habe, die machen ganz frei ihre Kunst, ihre Musik und das finde ich total toll.
Du hast ja jetzt schon einige Rollen gespielt, also auch mal lustig oder ja auch verrückt, hat man dich ja auch schon oft gesehen. Welche Rolle würdest du denn sofort annehmen, wenn da so eine Anfrage reinflattert?
Ach, ich glaube, ich bin neugierig auf alles. Ich habe jetzt neulich einen Science-Fiction-Film gedreht, stand ganz oben auf meiner Liste, mal einmal in einem Science-Fiction-Film dabei zu sein. Und nächstes Jahr habe ich die große Freude, einen Actionfilm zu drehen. Also das habe ich alles so noch nie gemacht und das finde ich total toll. Und da ist mir die Rolle eigentlich auch egal.
Das heißt so, Science Fiction ist schon das Genre, was du am liebsten magst?
Ja, also ich glaube, Science Fiction und Fantasy habe ich in meiner Jugend auf jeden Fall gesüchtet, würde man heute, glaube ich, sagen.
Wenn es irgendwann mal so eine Doku von dir geben würde, welche Szene muss unbedingt dabei sein?
Wie ich mit dem Auto nach Leipzig rase, um ein Interview mit der tollen Vicky zu machen.
Wie tankst du zwischen den ganzen Projekten Energie?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwie guckt, dass man Pausen macht oder zulässt, dass man auch mal Langeweile zulässt. Aber vor allen Dingen mag ich es sehr zu entspannen und manchmal eben auch eine tolle Serie zu gucken oder einfach Musik zu hören. So. Oder manchmal auch einfach in die Natur zu gehen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen öde, aber es total lohnt sich, würde ich jedem empfehlen.
Für welche Serie, du hast ja gerade gesagt, du guckst ganz gerne mal eine, würdest du denn gerade so alles stehen lassen oder vielleicht irgendeinen Film?
Uiuiuiui, ich glaube, ich würde, wenn Christopher Nolan einen neuen Film macht, dann würde ich alles stehen und liegen lassen, wenn ich da mitspielen könnte, weil das ist einer meiner Lieblingsregisseure, finde seine Filme ganz toll, freue mich auch schon auf den neuen Film von ihm, Odyssee. Das fände ich, glaube ich, ziemlich toll.
Welcher Film ist da gerade so dein Favorite?
Oh, das ist eine gute Frage. Was habe ich da als letztes gesehen? Ich habe, glaube ich, neulich mir so einen Horrorfilm angeguckt, Weapons. Den mochte ich sehr. Aber ob das jetzt absolut Favorite ist, müsste ich nochmal überlegen. Aber ich gucke gerade eine Serie, die heißt Pluribus. Die ist von den Machern von Breaking Bad und die ist ziemlich abgefahren.
Bist du dann eigentlich so, dass du lieber zu Hause auf der Couch ein bisschen chillst und die Filme guckst oder gehst du schon lieber ins Kino?
Naja, ich sag mal so, Kino ist schon ein Erlebnis, das würde ich so oft machen, wie es irgendwie möglich ist. Ich erwische mich aber dabei, dass ich eigentlich in letzter Zeit mehr auf der Couch, wenn ich mal auf meine Couch komme, dass ich dann mehr auf der Couch sitze und Filme und Serien gucke.
Kennst du dich eigentlich mit Love Languages aus?
Nee.
Okay, also ich sag dir mal, es gibt 5 verschiedene. Einmal Words of Affirmation, also dass man selber gerne anderen irgendwie Komplimente macht und so weiter. Act of Service, dass man zum Beispiel für andere, ja, weiß ich nicht, im Haushalt irgendwas hilft. Receiving Gifts, also kleine Geschenke. Quality Time, erklärt sich ja, glaube ich, von selber. Oder Physical Touch, was würdest du sagen, ist so deine?
Oh, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht sagen Quality Time, aber nicht nur für mich, sondern auch für andere.
Okay. Was wäre so deine absolute Lieblingsaktivität?
Ah, das ist eine super Frage. Ich bin ja wirklich ein bisschen vom Glück geküsst, dass ich das machen darf, was ich wirklich auch sehr, sehr gerne mache. Und es hat mal ein Arzt zu mir gesagt, wenn das in Stress ausartet und du trotzdem noch Lust drauf hast, dann ist es nicht gesundheitsschädlich.
Ah ja, aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, dann wirklich mal so Freizeit zu haben, oder? Oder mal richtig abzuschalten.
Das ist schon manchmal schwierig so, wenn man gerade viel unterwegs ist oder manchmal so Sachen parallel macht. Aber das muss man eben auch lernen, dass man das irgendwann auch zulässt und guckt, wo sind die Phasen, wo man dann auch mal loslassen kann und Freizeit machen kann.
Du hast ja eher so einen vollen Terminkalender, aber wenn da mal so ein paar Lücken sind, bist du da eher spontan oder planst du da gerne vor?
Ach, ich bin wahnsinnig gerne spontan. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Der ist jeden Morgen zur Arbeit auch immer mal einen anderen Weg gefahren, einfach weil es sonst zu langweilig ist. Und ja, ich bin auch gerne spontan, lass mich überraschen. Und wenn ich manchmal Phasen habe, wo ich noch nicht weiß, was passiert, finde ich ganz schnell Sachen, die noch gemacht werden müssen.
Gab es denn einen Fan-Moment, der dir so krass im Kopf geblieben ist?
Vor ein paar Tagen beim Konzert bei Radiohead auf jeden Fall. Da saß ich so da und habe so gestaunt, habe so gedacht, Wahnsinn. Habe mich erwischt, dass ich auch selbst mal so geträumt habe, oh, so einer Bühne mal Musik zu machen, ist bestimmt nicht schlecht. Ja, also es passiert ganz oft, dass ich manchmal so bei guten Konzerten vor allen Dingen, dass ich dann so denke, wow, das ist einfach... Ich hatte mal in New York das große Glück, Depeche Mode zu sehen, im Madison Square Garden. Und das war die Musik zu hören, mit der du groß geworden bist. Das war wirklich auch hoch emotional.
Auf welcher Bühne fühlst du dich dann am wohlsten?
Ich fühle mich schon auf der Theaterbühne am wohlsten. Das ist jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so in oder wie es vielleicht früher mal war, sozusagen. So, das Theater hat so ganz schön zu kämpfen. Aber ich finde, das Theater ist ein fantastischer Ort und es ist ein bisschen wie nach Hause kommen für mich.
Obwohl man ja sagen muss, dass deine Stücke oder da, wo du mitspielst, ja schon auch eher moderner sind, viel Musik und es ist ja schon auch, ja, nicht so klassisches Theater, oder?
Absolut. Ich finde ja beim Theater toll, dass es so ganz viele unterschiedliche Arten gibt. Und ich denke immer, wenn junge Leute, die irgendwie merken sollen, wie toll Theater sein kann, dann kannst du natürlich, musst du irgendwas Modernes machen, das aufbrechen, musst gucken. Wir leben heute in so einer Zeit, wo wir ständig von ganz vielen Bildern, ja, auch abgelenkt werden, aber auch inspiriert werden, aber auch umgeben sind. Und deswegen ist die Taktzahl von den Sachen, wie ich versuche, Theater zu machen, manchmal ein bisschen höher. Das verschreckt vielleicht den einen oder anderen klassischen Theaterbesucher. Aber ich finde es eben viel wichtiger, dass die Jugendlichen, die da kommen, Blut lecken.
Finde ich auf jeden Fall cool.
Und du hast ja auch, weiß ich aus internen Quellen, auch schon das ein oder andere Theaterstück erlebt.
Ja, eventuell. Christian, wir wollen natürlich heute auch über deine Band Woods of Burnham reden. Ihr kommt ja auch hier aus der Nähe, Dresden. Und einer eurer bekanntesten Songs ist wahrscheinlich I Call Thee Hamlet. Was bedeutet der denn für dich?
Also das ist ein Song, der, glaube ich, für uns auch als Band eine große Bedeutung hat, weil wir haben so angefangen als Nebenprojekt der Band Polarkreis 18, die ja auch viele Menschen aus Sachsen vor allen Dingen kennen, die einen großen Hit hatten mit Allein Allein. Und als die Band dann eine Pause eingelegt hat, wurden wir aus dem Nebenprojekt so ein bisschen wie das Hauptprojekt, weil vier Musiker der Band waren Teil der von Woods of Burnham auch. Und wir hatten dann einmal ein Theaterstück gemacht, wo ich Hamlet spiele. Das spielen wir immer noch. Das kommt jetzt auch wieder nach Dresden zurück. Das hat jetzt lange Zeit in Düsseldorf gespielt und kommt nächstes Jahr schon, genau, nach Dresden zurück. Und dort hat der Regisseur die Idee gehabt, dass wir die Musik komponieren oder dass Hamlet seine eigene Musik komponiert. Einer der ersten Songs, die wir dafür geschrieben haben, war I Call Thee Hamlet. Und das war so ein Song, der das erste Mal ein Song war, den wir als Band mehr oder weniger kreiert haben. Und deswegen ist es einer unserer wichtigsten Lieder. Und er funktioniert nicht nur bei Hamlet als Eröffnungssong. Til Schweiger hat ihn dann mal entdeckt für seinen Film Honig im Kopf. Und es ist so eine Hymne geworden, die, glaube ich, auch unseren Fans sehr viel bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, das merkt man bei euren Konzerten auch. Da gehen die irgendwie richtig ab.
Die singen dann auch mit. Das ist auch sowas, wo man so denkt, wow, das hätte man sich auch nicht mal träumen lassen, dass Leute den eigenen Song mitsingen. Und ja, und das ist immer, gehört natürlich immer, wenn wir auf Tour gehen, in die Setlist mit rein. Das können wir uns nicht wie Radiohead, die einfach nie Creep spielen. Das Lied, was sie so berühmt gemacht hat, und das hörst du eigentlich so gut wie gar nicht bei ihren Konzerten. Nein, aber I Call the Hamlet ist schon, wir mögen den Song auch sehr und der ist auch aufgeladen, seitdem es ihn gibt, mit so viel Sachen, persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen. Und jeder hat ja dann auch mit seiner Lieblingsmusik so seine persönlichen Erinnerungen. Und das, ja, das ist doch toll, wenn das möglich ist.
Es gibt ja von dem Song auch Cover von anderen Sängern. Wie ist das für dich dann zu sehen?
Das finde ich ganz berührend. Also überhaupt, wenn unsere Musik, wenn jemand sich die Musik vornimmt und eine ganz eigene Version davon macht, das finde ich ganz, ganz großartig. So.
Christian, du hast gerade neue Musik gedroppt mit deiner Band. Solaris heißt euer neues Album. Erzähl mal, was ist denn das für eins?
Ich habe ein Theaterstück inszeniert und dafür haben wir die Musik komponiert. Und wir haben aber so viel Material gesammelt, was auch unabhängig vom Theater funktioniert, was sehr, sehr modern ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen daraus ein ganzes Album. Und inspiriert ist das von einem berühmten Science-Fiction-Roman von dem Autor Stanislaw Lem.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht's denn da?
Also es ist eine abgefahrene Geschichte, ziemlich modern, finde ich. Ist zwar in den 60ern entstanden, des letzten Jahrhunderts. Und es geht darum, um eine Station auf einem fernen Planeten, der heißt Solaris. Und dieser Planet ist bedeckt von einer Fläche eines großen Plasmaozeans. Und man forscht, ob dort Leben existiert oder ob dieser Ozean anscheinend ein Gehirn hat. Und hat eine Station errichtet und dort passieren eben seltsame Dinge. Dort werden eben Menschen, die eigentlich gestorben sind und dort nicht existieren dürften, wie reanimiert. Also mehr oder weniger fast wie eine KI. Und dort gibt es eben den Hauptakteur Chris Calvin, ein Psychologe, der eigentlich die Sachen dort auf dieser Station untersuchen soll. Und der wird von seiner verstorbenen Frau, die sich das Leben nahm, ja, besucht und darum kreist sich diese Geschichte und was hat der Planet damit zu tun und ja, es ist ein sehr philosophischer Roman, sehr besonders, aber auch spannend und stellt eben viele Fragen, die wir uns als Menschen auch täglich stellen. Wer bin ich? Und wie gehen wir mit unserer eigenen Vergangenheit und Schuld um?
Mhm. Du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, eure Musik ist ja schon öfter mal für oder aus einem Theaterstück entstanden. Wie war denn das eigentlich für deine Band? Weil die kommen ja eigentlich gar nicht aus diesem Bereich.
Das Interessante ist, sie kommen ja total aus dem Pop-Bereich und die haben dann so reingerochen. Und das Schöne am Theater ist, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so cool erscheint, obwohl ich das eigentlich schon ziemlich cool finde, Theater, aber es ist nicht mehr so, ne, wir streamen heute sehr viel Sachen, wir streamen auch Musik, es gibt ein anderes Konsumverhalten von uns Menschen, aber das Theater ist ja ein Ort, wo wir alle zusammenkommen und etwas Gemeinsames sehen, aber jeder eigentlich seine eigene Fantasie angetriggert wird. Und die Band fand es unglaublich toll, da mal mitzuarbeiten, weil das ein Raum ist, wo eigentlich im Grunde genommen erstmal alles möglich ist. Und das ist eben toll, wenn du jetzt als normale Band ein Album aufnimmst, dann hast du vielleicht, nimmst du dir irgendwas vor oder hast deinen kleinen Kontext. Das Theater öffnet wiederum Möglichkeiten, mal ganz andere Genres und Musiken zu komponieren. Und das haben sie, glaube ich, da haben sie ziemlich Blut geleckt und finden das eigentlich ganz toll.
Und stehen sie dann auch selber gern mal auf der Bühne, weil teilweise sind sie ja auch zu sehen, ne?
Sie sind teilweise zu sehen. Ich kriege sie noch nicht ganz so zum Schauspielern, aber sie hatten jetzt auch schon zweimal dreimal sogar. Sie haben einmal in einem Film mitgespielt, in dem ich mitgespielt habe, Elsa. Da sind sie in einer Szene drin, da mussten sie sogar schauspielern.
Ach.
Und dann gibt es eine Szene bei Babylon Berlin in der dritten Staffel, da singe ich ein Lied. Und dort sind sie auch Gäste dieser Feier. Und jetzt in der aktuellen oder in der Staffel, die nächstes Jahr kommt, in der finalen Staffel, gibt es auch nochmal einen kleinen Gastauftritt.
Ah ja, spannend. Also Potenzial ist da.
Also ich sehr viel Potenzial und es ist nur lustig, wenn wir manchmal zusammenspielen. Also gerade Gitarrist Philipp und ich, wir müssen dann immer lachen, wenn wir uns dann angucken. Ist auf jeden Fall lustig, ja.
Aber gab es denn schon mal so Momente, wo du so einen Lachflash hattest und dich einfach nicht mehr eingekriegt hast?
Also ganz oft. Ich bin ja auch so eine kleine Lachkugel und wie jetzt, siehst du? Natürlich ist es vor allen Dingen schlimm, wenn du irgendwie am Filmset bist und die Zeit drängt und du spielst was ganz, ganz Ernstes und es wäre das Schlimmste, jetzt zu lachen. Und dann sind die Situationen aber so lustig oder so absurd durch die Ernsthaftigkeit und den Druck. Und das Team findet das zwar auch lustig, aber der Regisseur, die Regisseurin meistens vergeht ihnen immer das Lachen. Oder im Theater gibt es das auch manchmal, dass man dann irgendwie auf der Bühne anfängt zu lachen und dann muss man, ja, das kommt vor.
Aber
ich finde es auch schön.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie kennen wir das ja alle. Wenn man nicht darf, ist es meist am lustigsten.
Absolut, absolut, ja.
Gerade so beim Theater habt ihr ja auch viel Kontakt, zum Beispiel mit Shakespeare. Ist ja eine schwere Sprache auch.
Ja.
Fällt dir das manchmal schwer?
Na, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen in der heutigen Zeit, ich will jetzt auch nicht hier wie so ein alter Sack da stehen, der irgendwie sagt, früher war alles besser. Aber es ist schon so, dass die Sprache ja in der heutigen Zeit sehr vereinfacht wird. Und ich finde es eben ganz toll, wie Shakespeare universelle Themen ausgedrückt hat in einer wirklich sehr schönen poetischen Sprache. Und es ist nicht so schwer, da reinzukommen. Es ist erstmal ungewohnt, weil wir auch diese Form von Sprache nicht mehr ja in unserem allgemeinen Sprachgebrauch haben. Es ist auch eine schöne Aufgabe, das irgendwie so zu machen, dass man das wieder versteht, den Kern wieder versteht und dann auch merkt, was für tolle, großartige Gedanken er da in seinen Texten verarbeitet hat. Also es ist manchmal schwer, da erstmal reinzukommen, aber wenn man da erstmal drin ist, dann macht es unglaublich viel Spaß.
Es gab ja teilweise Theaterstücke, wo du ja gefühlt alles gemacht hast. Regie, Musik, hast teilweise selber mitgespielt. Gab es auch mal Momente, wo du dir dachtest, boah, vielleicht war es doch eine Nummer zu viel?
Ja, absolut. Aber es ist so schön, ich habe da irgendwie auch keinen Schiss vor. Ich habe da auch große Lust und auch in der Überforderung passieren ja auch manchmal Dinge, die toll sind. Und wenn man scheitert, na gut, das gehört dann auch dazu, habe ich auch keine Angst vor. Aber ich habe schon oft auch gemerkt, das war jetzt vielleicht ein Tuck zu viel oder jetzt zwei Projekte parallel dann noch. Aber irgendwie so richtig lernen tue ich nichts daraus. Ich mache es dann einfach wieder.
Ja, aber auch schwierig, wenn es auch irgendwie so die Leidenschaft ist, ne?
Ja, und es macht ja auch Spaß. Also das klingt jetzt total blöd, aber ich arbeite auch gerne. Also, weil ich eben etwas mache, was ich gerne mache. Und wenn du so eine Verantwortung hast für ein Projekt, dann ist das total toll, eben andere mitzureißen und da so ein bisschen den Ton anzugeben. Aber nicht, um jetzt da irgendwie die Macht zu haben und das sagen, sondern eher ja so ein bisschen die Vision zu geben, die hoffentlich das ganze Team inspiriert mitzumachen.
Ihr macht ja bei Woods of Burnham Balladen, aber auch ja schon sehr tanzbare Musik. Was ist denn so dein Favorite? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, fühlst du irgendwie doch ein bisschen mehr?
Na, wir bereiten ja gerade unsere Tour vor. Wir sind ja ab 2.1. auf kleiner Promotour mit unserem neuen Album Solaris und spielen unter anderem ja auch in Leipzig am 11. Dresden ist schon ausverkauft am 2. Aber es gibt auch noch Karten für Berlin am 3.1. Entschuldige, wenn ich hier kurz Werbung mache. aber ich finde, die Proben machen gerade so derartig Spaß, weil wir natürlich sehr viele elektronische Elemente diesmal bei diesem Album drin haben, sehr elektroorientiert sind. Und das macht gerade wahnsinnig Spaß, das live umzusetzen. Also ich glaube, ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel tanzen.
Naja, bin ich gespannt. Hörst du eigentlich deine Musik auch selber mal so im Auto oder zu Hause?
Ja, also ich höre meine Musik viel lieber, als dass ich meine Filme gucke.
Warum?
Ich kann mich irgendwie selber, also ich sehe mich nicht so gerne, ich höre mich aber gerne, also singen. Nicht, dass ich jetzt dann da denke und ach, Mann, bin ich toll. So, darum geht's nicht, sondern es geht eher darum, dass man, wenn ich meine Musik nicht gerne hören würde, dann würde irgendwas falsch sein, glaube ich. Und die Filme, das ist interessant, das sich anzugucken, aber manchmal ist es auch eine Qual für mich. Also ich mache das total gerne, ich spiele gerne, aber dass ich mir das selber noch angucken muss, das ist so ein bisschen, das sollen andere machen.
Aber wegen deiner Eitelkeit dann einfach?
Naja, es ist, ich kann das dann nicht abschalten, dass ich nicht, ich weiß dann bei jeder Szene, wie war der Tag am Set oder okay. sowas. Also ich kann den Film, wenn es dann den Film gelingt oder im Schnitt gelingt, dass man sagt, man denkt da gar nicht mehr drüber nach, dann ist das wirklich ganz, ganz toll. Aber am Anfang guckst du schon fast ein bisschen technisch und klar, die eigene Eitelkeit ist auch immer so, dass man so denkt, ach Mann, Gott, jetzt hast du da wieder und jetzt, wie siehst du da jetzt aus? Und, aber das ist ja die Rolle, sagte mein Regisseur zu mir, das musst du vollkommen von dir weglassen, weil das hat mit dir nichts zu tun, weil das ist die Rolle. Und das versuche ich mir nur so oft wie möglich zu sagen, dass ich es mir wirklich glaube. Ja.
Gibt's denn auf eurem neuen Album Solaris einen Song, wo wir jetzt mal ein bisschen genauer drüber reden sollten, der dir vielleicht auch mehr am Herzen liegt?
Also ich sag mal so, es gibt einen Song, der heißt Your Eyes. Das ist auch gleichzeitig mein momentaner Lieblingssong von dem Album, weil der ist so ein bisschen im Nachklang der Arbeit entstanden. Als wir angefangen haben mit der Musik, war der noch gar nicht da. Jeder von uns fünf hat eigene Demos gemacht, hat sich was rausgenommen von dem Thema, wo er sagte, das finden wir toll. Dann hat ein anderer die Musik genommen, hat das geremixed oder weitergearbeitet und so weiter und so fort. Und es gab so einen ganz tollen Instrumentaltrack von unserem Schlagzeuger Christian. Und darauf habe ich einfach mal eine Melodie und Akkorde gelegt. Und dann hatte ich aber so ein Gefühl, dass das etwas ist mit ein Song, der mit Abschied zu tun hat, der sehr, sehr viel plötzlich mit mir auch zu tun hatte und meiner Geschichte, Familiengeschichte etc. Und da habe ich so gedacht, das ist plötzlich sehr, sehr persönlich. Aber dann habe ich das dazu gesungen, der Texter Robert Gwistig, der auch die Texte geschrieben hat für das Album, befreundeter Schauspieler und Lyriker, wir kennen ihn alle von Captain Peng, hat dann die Texte verfeinert und dann hat Christian wiederum das nochmal geremixed und was er daraus dann gemacht hat, hat mich dann so emotionalisiert, also das, und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn ich den Song dann höre, wo ich dann so denke, wow, das, da haben ganz viele Leute an einem Gefühl gearbeitet und jeder hatte wahrscheinlich was anderes gedacht und gefühlt. Und so ist es ja, wenn man Musik hört. Jeder hat ja so seinen ganz eigenen Zugang dazu.
Du bist ja wirklich sehr, sehr vielfältig unterwegs. Theater, Film, Musik, teilweise habt ihr ja auch so ein Bandfestival. Da legst du ja danach auch als DJ auf. Moderiert hast du jetzt auch schon. Gibt es denn so einen Bereich auf deiner Liste, wo du dich vielleicht nochmal ausprobieren willst?
Ja, ich habe Lust, mal ein Buch zu schreiben und du wirst lachen, es gibt schon erste Überlegungen, aber das ist natürlich, dafür muss man auch Zeit haben und so, aber es gibt etwas, was ich, eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollen würde und das ist auf jeden Fall noch etwas, was ich noch nie gemacht habe und was ich spannend finde, bis zur ersten Literaturkritik, die dann schrieb, was für ein Quark.
Schaust du dir die Kritiken dann immer an?
Also ich bin schon jemand, den das schon interessiert. Ich finde, wenn es auch manchmal schlechte Kritiken sind, manchmal treffen sie den Kern. Ich finde nur, dass es ein bisschen verloren gegangen ist, dass es auch gut geschriebene Kritiken sind. Also gut wie schlecht. So, also das ist ja auch eine Kunst für sich, Sachen gut zu beschreiben. Aber es ist, interessiert mich schon und manchmal denke ich so, okay, da haben sie was gesehen, das habe ich nicht gesehen oder da haben sie was kritisiert. Das interessiert mich nicht. Aber das ist, aber ich finde es schon interessant. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, wow, alles, was ich mache, ist so toll. Das muss ich jetzt nicht noch so. Ich finde das schon interessant, den Blick von außen oder mal subjektiv, was da einer drüber denkt oder eine.
Du bist ja gerade auch viel als Schauspieler unterwegs. Gab es da so ein Projekt, was besonders krass war, was dir jetzt auch noch so, was dich vielleicht auch immer noch beschäftigt?
Naja, der Film The Zone of Interest war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Das ist ja ein Film über die Familie des Lagerkommandanten Rudolf Höss, die eigentlich praktisch gegenüber der Mauer zum Konzentrationslager Auschwitz gewohnt haben und dort mit Pool und tollem Garten und vielen Blumen sich so ein Paradies geschaffen haben und gegenüber wurden Menschen bestialisch getötet. Also es war auf jeden Fall, das war ein Filmprojekt, was ich glaube ich nie vergessen werde, weil es sehr, sehr intensiv war. diesen Lagerkommandanten zu spielen. Es war intensiv, weil wir in der Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz gedreht haben. Und es war sozusagen auch so eine Rolle, die ist bis tief ins Unterbewusstsein reingegangen. Allein wie wir das gedreht haben, das war so ein bisschen, Regisseur sagte mal, Big Brother im Nazi-Haus, weil wir haben mit 10 Kameras gleichzeitig gedreht und es war kein Team am Set. Und wir haben einfach das Alltagsleben dieser Familie teilweise auch improvisiert. Und das war, wo du erstmal so dachtest, naja, das ist jetzt eigentlich nichts Schlimmes, was wir spielen. Und dann gab es aber ganz vieles, was da so ins Unterbewusstsein gekrochen ist. Und das war etwas, was schon so intensiv war, dass man danach erstmal ein bisschen gebraucht hat, da das wieder abzuschütteln.
Das war doch auch das erste Mal, dass die Setsprache auf Englisch war, oder?
Ich hatte vorher schon mal einen Film auf Englisch, einen französischen Film. Und da war es aber interessant, dass eben, weil es eine internationale Produktion war, Engländer, Amerikaner, Polen, es waren vor allen Dingen, wir haben ja auch komplett in Polen gedreht. Und die Sprache, die wir im Film sprechen, ist Deutsch, aber eben Kommunikation war Englisch. Und das war schon interessant, weil man teilweise so dachte, oh Gott, wie switcht man da um?
Aber hat gut geklappt.
Es hat sehr gut geklappt und es war auf jeden Fall, es ist interessant, es ist jetzt vielleicht ein komischer Satz, aber Kunst versteht man in allen Sprachen, selbst wenn man sie nicht spricht, aber du verstehst das, was du ausdrücken willst. Und der Regisseur hat kein Wort Deutsch gesprochen, hat trotzdem ein Gefühl gehabt, ob wir jetzt zu dicke auftragen oder ob das jetzt richtig war in der Tonalität. Das war toll.
Mit die Zone of Interest warst du ja dann auch in Hollywood in L.A. bei den Oscars. Erzähl doch mal ein bisschen.
Aber Vicky, du weißt doch, wie es in Hollywood war. Du warst doch, warst du nicht etwa mit? Ja, ich hatte das große Glück, ich war nach meinem ersten Film Das Weiße Band auch schon mal bei den Oscars. Da saß ich aber im dritten Rang ganz oben und habe so runtergeguckt. Und es war aber alles so aufregend, allein schon beim roten Teppich die ganzen Menschen zu sehen, die man sonst nur auf der großen Leinwand sieht oder auch Musiker und Musikerinnen, die man ja sonst eben nur auf der großen Konzertbühne sieht und plötzlich stehen die neben einem. Das war schon toll und das war jetzt sozusagen toll, weil für den Film, der hatte ja mehrere Nominierungen und wir saßen diesmal unten im Auditorium und praktisch ganz nah an der Bühne und plötzlich gewannen wir auch noch 2 Oscars und das war natürlich der absolute Oberhammer und wir haben bis tief in der Nacht teilweise mit dem Oscar in der Hand getanzt.
Verrückt. Und das Ding ist schwer.
Das Ding ist schwer. Du hast ihn ja auch in der Hand gehabt. Ja,
ja, und ich hatte echt Angst, den fallen zu lassen. Ich war froh, dass ich ihn wieder abgeben konnte.
Also es ist wirklich ein sauschweres Ding, aber es ist toll. Also und es war überhaupt so diese, wenn du dich erinnerst an die tolle Party, die Vanity Fair Party und die tollen Burger, die es da gab und ja, wie plötzlich Billie Eilish neben uns stand, das war schon alles irgendwie surreal.
Ja, bisschen wie im Traum. Also eigentlich waren da ja alle Stars, aber gab es irgendwie welche, wo du echt dachtest, wow, krass, dass ich die jetzt sehe?
Na, ich hatte, es gibt ja nach den Oscars den Governor's Ball, das ist dann auch im Kodak Theater drinne oben und dort stand plötzlich Steven Spielberg und unterhielt sich mit Jonathan Glazer, dem Regisseur von The Zone of Interest und das war schon irgendwie, da war ich schon sehr ehrfürchtig, weil mit den Filmen von Steven Spielberg bin ich aufgewachsen und ihn da zu sehen, ich war dann zu schüchtern, um Hallo zu sagen. Aber ich hatte, vielleicht das kurze Anekdote, weil ich vorhin von Radiohead gesprochen habe, in London bei der Filmpremiere von The Zone of Interest war plötzlich Tom York, der Sänger von Radiohead, bei der Premierenfeier. Und da habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe mal guten Tag gesagt und habe gesagt, wie toll ich, also wie sehr er mich inspiriert. Und er hatte ja mit dem Regisseur auch schon gearbeitet und hat dann auch gleich abgelenkt, weil ich glaube, die Komplimente hört er auch ziemlich oft. Und dann haben wir ein bisschen über die Arbeit mit Jonathan erzählt. Und ich habe dann auch, glaube ich, ziemlich früh die Kurve gekratzt, damit es nicht nervig rüberkommt. Hoffentlich.
Aber ist dir in solchen Momenten, wie zum Beispiel bei den Oscars, auch bewusst, dass du das gerade erlebst? Oder ist es dann danach, dass du dann da nochmal drüber nachdenkst?
Ich hatte ja da das große Glück, gerade in Thailand haben wir angefangen mit The White Lotus, die neue Staffel zu drehen und bin dann von Thailand nach Los Angeles geflogen, was allein schon alles, es war alles, das ist mir alles erst danach, als ich mal zur Ruhe kam und wieder in Dresden, in Good Old Dresden an der Elbe spaziert bin, plötzlich es kommt einem dann, was hat man da eigentlich alles erlebt, so, ne? Das kann man in dem Moment alles gar nicht so richtig fassen. Aber das ist auch das Tolle. Das ist ja, dass man das auch nicht täglich hat. Also, dass man das keine Normalität ist. Und das checkst du aber erst ein bisschen später.
Ja, aber es ist schon so, dass du jetzt schon mehr erkannt wirst, oder? Vor allem nach The White Lotus.
Ich glaube, The White Lotus war auf jeden Fall auch international interessant. Ich bin in Berlin mal in der Straße lang gegangen, dann waren so 10 Männer aus Amerika, so eine Touristengruppe. Und die erkannten mich plötzlich und riefen, ach, wussten natürlich nicht meinen Namen, aber sie riefen nur White Lotus. Und dann, also das war auf jeden Fall sehr, also da habe ich so gedacht, okay, das ist neu. Das ist in Dresden und Düsseldorf, wo ich Theater spiele, da ist es natürlich so, das Publikum, wenn du da irgendwo ins Restaurant gehst oder mal im Konsum dir eine Milch kaufst, dann kann es auch mal passieren. Ach, Herr Friedel, guten Tag. Aber es gibt Stars, die, glaube ich, gar nicht mehr auf die Straße gehen können. Also ja, wenn ich jetzt hier in Leipzig gleich über einen Weihnachtsmarkt tuckele und mir noch so eine alte Wurst hole, dann wird mich wahrscheinlich keiner erkennen.
Aber vielleicht auch gut so, oder?
Ja, total. Es ist ja auch so, dass viele Leute die Filme oder die Sachen, die ich drehe, gar nicht miteinander in Verbindung bringen. So, und das finde ich aber ganz, ist eher ein Kompliment. Ich finde das ja, ich liebe es ja, mich zu verwandeln und hinter der Rolle zu verschwinden.
Na, dich sieht man ja auch in der Serie Babylon Berlin. Ist ja auch sehr gehypt in Deutschland. Und das ist gerade abgedreht, oder?
Wir haben die finale Staffel abgedreht und die kommt im nächsten Jahr, im Herbst, dann in der ARD. Und das ist dann das Ende auch der Serie. Und das war schon sehr emotional, sehr besonders. Und ich finde, die Bücher sind extrem toll, wie sie diese Serie zu Ende führen. Also man kann sich drauf freuen. Und das haben wir jetzt, ist alles im Kasten.
Bin gespannt. Und auch für die Serie ist natürlich ein Song entstanden. Du bist alles. Erklär doch mal kurz, um was geht's.
Das ist ein Song. Meine Figur, der Reinhold Gräf, das ist der Fotograf in der Burg, sozusagen dem Polizeipräsidium. Und der hat so ein Doppelleben und der verliebt sich in einen Mann. Und auf einer Party gesteht er ihm seine Liebe. Und das ist gleichzeitig eine Szene, wo die beiden Hauptdarsteller der Serie, Gerion Rath und Charlotte Ritter, sich das erste Mal küssen. Also es sind so zwei Liebeserklärungen in einem und dafür sollte ein Lied gesungen werden von Reinhold Gräf. Und wir hatten als erste Version Hello, eine deutsche Version von Hello von Lionel Richie. Und das fanden wir alle ein bisschen cringe. Dann habe ich gesagt, dürfen wir einen anderen Vorschlag machen? Und natürlich, auf jeden Fall, Christian. Und dann haben wir ihnen ein Demo geschickt, dann waren sie so begeistert. Und dann kam es zu diesem Song, Du bist alles, in der Serie Babylon Berlin.
Wir können dich ja bald auch live sehen mit der Band. Ihr geht auf Tour, im Januar ist es soweit und kommt auch zu uns nach Sachsen.
Ja, wir kommen nach Sachsen. Wir fangen in Sachsen an, in Dresden, in unserer Heimatstadt von Woods of Burnham. Das ist leider schon ausverkauft. Und dann geht's weiter nach Berlin am 3. Das ist nicht in Sachsen, aber in der Nähe.
Kommen wir schnell hin.
Da kommst du ganz schnell hin. Am 4. sind wir in Hamburg, am 8. sind wir in München, am 9. in Frankfurt, am 10. in Düsseldorf und am 11. jetzt pass auf, sind wir in Leipzig.
Nein, ja, krass. Aber dafür gibt es noch Tickets.
Dafür gibt es noch Tickets. Das ist vor allen Dingen für die Magdeburger und Magdeburgerinnen aus Sachsen-Anhalt. Die dürfen auch kommen.
Und deine Heimat.
Meine Heimatstadt, genau. Und auch deine, Vicky. Ich habe recherchiert. Und genau. Und in Leipzig sind wir aber auch immer sehr, sehr gerne. Wir haben hier sehr, sehr schöne Konzerte gehabt. Wir waren, glaube ich, zuletzt hatten wir ein Open-Air-Konzert hier.
Ach, echt? Wo?
Auf der Parkbühne Geiserhaus.
Wie war so die Stimmung? Wie schätze so die Leipziger ein?
Ich finde das großartig. Ich liebe Leipzig ja auch. Also ich finde, Leipzig ist eine total tolle Stadt. Ich finde es toll, in Dresden zu leben. Aber Leipzig ist, klar, steht ihr immer, ne? Leipzig, Dresden. Und Leipzig ist moderner und Dresden ist ein bisschen mehr das Tal der Ahnungslosen. Aber es ist gar nicht mehr so. Ich finde aber, Leipzig ist trotzdem so eine, also ich mag hier den Vibe der Stadt und bin sehr, sehr gerne hier.
Gibt es eigentlich einen Grund, dass euer Tourstart in Sachsen ist und ihr auch eure Tour in Sachsen beendet?
Das ist Ein reiner Zufall.
Ah ja, ich dachte schon, es steckt noch eine tiefere Bedeutung dahinter.
Leider nicht.
Wie laufen da gerade so die Tourvorbereitungen?
Also die Tourvorbereitungen laufen super. Wir proben jetzt, versuchen jetzt jeden Tag zu proben das macht unglaublich viel Spaß, neue Songs mit alten zu mischen. Dann guckt man natürlich immer so, wie ist die Dynamik der Setlist und so. Also Musik zu machen, das merken wir auch immer. Manchmal haben wir so ganz viel Orga-Kram, weil wir ja jedes Jahr ein Festival machen auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch in Dresden. Das, warum es uns als Band ja gibt, Musik zu machen, das ist eben ganz, ganz toll. So jetzt auch nach der langen Produktionsphase mal wieder live zu spielen, das macht ziemlich Bock.
Was erwartet uns denn so bei eurer Show?
Also wir werden so ein bisschen den Fokus auf die Musik legen. Wir bringen unseren Lichtmann des Vertrauens und unseren Tonmann des Vertrauens mit. Also es wird audiovisuell, ist man glaube ich gut eingepackt. Aber es gibt jetzt keine große Bühnenshow, sondern es gibt einfach die Musik live und die wird ziemlich intensiv und überbordend werden. Und ich glaube, wenn die Lust, die wir gerade jetzt schon im Proberaum haben, sich überträgt, also da kann noch gar nichts mehr schief gehen.
Was ist denn sonst noch so bei dir geplant? Vielleicht auch Richtung Schauspiel, Film, Serie?
Also wir machen nächstes Jahr ein neues Theaterstück in Dresden, was glaube ich die Dresdner und Dresdnerinnen sehr freuen wird. Da kann es durchaus sein, dass thematisch wieder Shakespeare um die Ecke kommt. Schauspielerisch werde ich im nächsten Jahr 2 große Filme drehen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Einmal einen Actionfilm und einmal einen Film über den Musiker Klaus Nomi. Der wird Ende des Jahres, dann werden die Dreharbeiten starten und da beginnen jetzt aber schon die Vorbereitungen. Da muss ich nochmal speziell einen Gesangsunterricht nehmen, weil der war ja Countertenor, kommt also von der Klassik, hat das aber mit New Wave Pop verbunden und ist leider sehr, sehr früh an AIDS gestorben, Anfang der 80er Jahre, und ist so eine Kultfigur geworden, unter anderem auch Inspiration für David Bowie oder Lady Gaga. Und das ist ein Film, der ist eigentlich fast ein Musikfilm, kann man schon sagen. Und da wird auch die Band mit dabei sein und involviert sein, auch bei dem Soundtrack. Und das ist ein Projekt, auf das ich mich sehr freue.
Du sagst ja, du musst jetzt auch nochmal Musikunterricht nehmen oder Gesangsunterricht. Für andere Filme hast du ja dann safe auch andere Sachen gelernt, oder?
Ich habe auch zum Beispiel Reiten gelernt.
Aha.
Lernen. Ich würde jetzt gerade sagen lernen müssen, lernen dürfen, weil das war unglaublich toll. Es war Corona-Zeit und für The Zone of Interest, der Rudolf Höss war passionierter Reiter. Und wir mussten den Film wegen Corona dann ein Jahr nach hinten schieben und somit hatte ich dann anderthalb Jahre Reitunterricht.
Krass.
Kostenlos und bin dann immer in Moritzburg geritten und das ist wirklich absolut traumhaft gewesen. Gerade in dieser grausamen Zeit, wo alle zu Hause bleiben mussten, saß ich auf dem Pferd.
Aber das Hobby, gibt's das noch oder?
Das wird jetzt reaktiviert für den Actionfilm. Da muss ich nämlich wieder reiten. Da kann ich jetzt drauf zurückgreifen und muss aber jetzt nochmal, glaube ich, ein bisschen auffrischen. Das letzte Mal, dass ich auf dem Pferd saß, war jetzt glaube ich, auch schon 1,5 Jahre her.
Ja, aber auch ganz cool irgendwie, wenn man dann überall mal so ein bisschen reinschnuppern kann.
Absolut. Also als Schauspieler ist das toll, weil ich habe mal Adi Dassler gespielt, da hatte ich dann ein paar Tage bei einem Schuhmacher sozusagen über die Schulter geguckt und selbst meinen Schuh auch mal eine Sohle dran gehauen,
cool.
Damit ich so diese Handgriffe, damit man das glaubt. Für Klaus Nomi mache ich jetzt noch eine Konditorlehre neben dem Gesangsunterricht. Das ist schon toll. Also vor allen Dingen, wenn du Sachen machst, die du sonst nie machen würdest, nie auf die Idee kommen würdest und plötzlich spielst du so eine Rolle und ja, das ist toll.
Eigentlich lebst du dann schon so 100 Leben gleichzeitig, kann man schon so sagen.
So ein bisschen, ich tue so, ja. Natürlich habe ich jetzt die Schuhmacherlehre nicht zu Ende gebracht. Ich habe sie abgebrochen. Aber auf jeden Fall. Also irgendwie ist das toll, so in verschiedene Berufsgruppen auch reinzuriechen.
In ein paar Tagen ist ja dann auch Silvester. Machst du dir eigentlich so Neujahrsvorsätze?
Selten hat ein Neujahrsvorsatz, den ich gemacht habe, funktioniert. Ja, ich nehme mir schon manchmal was vor, weil ich so denke, so ja, ich mag das immer so, wenn so ein neues Jahr beginnt, das hat so ein, wie so ein Aufbruch. Da ist irgendwie so, liegen ganz viele Chancen in der Luft. Ich meine, eigentlich jeden Morgen, wenn du aufwachst, liegt eine neue Chance in der Luft. Aber irgendwie da hat man das Gefühl, am 1. Januar, da fange ich an. Man hält es dann manchmal nicht durch. Das ist nämlich der Trugschluss. Ich glaube, wenn man sich irgendein Datum setzt, dann fange ich an. Das ist Quatsch. Man sollte, wenn man etwas verändern möchte in seinem Leben, einfach sofort anfangen.
Na, aber die Motivation im Januar ist dann auch einfach größer, ne?
Ja, die ist größer. Da liegt ein Versprechen in der Luft, was ganz schnell gebrochen wird.
Aber was nimmst du dir vor? Also hast du so eine Kleinigkeit?
Ne, ich muss für den Klaus-Nummi-Film über 10 Kilo abnehmen. Und da muss ich im Grunde genommen meine Ernährung umstellen und die ein oder andere Süßigkeit muss wegfallen, ja.
Schade, aber jetzt im Dezember kann man noch mal ein bisschen reinhauen.
Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht noch das doppelte Gewicht zunehme, dass ich da nicht 15 Kilo abnehmen muss, ja.
Mal so generell, was ist so dein Wunsch für die Zukunft?
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich wünsche mir, am allerwichtigsten ist für mich, dass meine Familie gesund ist und meine Freunde, dass es denen gut geht. Und dazu gehört aber auch, dass wir irgendwie, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir irgendwie, dass diese seltsame, aufgeladene Stimmung, diese komplizierten Zeiten, in denen wir gerade leben, dass das irgendwie ein Ende findet und dass wir irgendwie es wieder lernen, was ich anfangs mal sagte, miteinander zu kommunizieren und uns ernst zu nehmen, vielleicht auch mal wieder auf Augenhöhe streiten und auch lernen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die man haben kann. Und dass das zum freiheitlichen Leben dazugehört, das würde ich mir wirklich für uns alle wünschen. Weil ich habe so das Gefühl, dass das jetzt gerade auch Familien, Freundeskreise, das ist wie so eine schwarze Pest, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt oder zu hart, aber es ist schon so ein bisschen wie so eine Dunkelheit, die immer mehr Risse in unsere Gesellschaft reinbringt. Und dass wir sollten aufpassen, dass das nicht zu stark wird. Und das würde ich mir sehr wünschen. Für uns alle.
Schöner Wunsch. Ja, mega, hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt auch mal ein bisschen am Mikro gequatscht haben.
Und nicht sonst, wo auch immer, bei jeder Familienfeier. Denn man muss ja jetzt, vielleicht kann man das mal ganz kurz auflösen, dass Vicky und ich uns schon sehr lange kennen. Ich kenne sie nämlich schon seit ihrer Geburt, denn wir sind verwandt. Aber
Plot Twist,
ja. Und es war jetzt total schön. Vicky, ich bin stolz auf dich als dein Onkel.
Danke, danke.
Unser erstes Interview zusammen.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Du lernst jetzt auch noch mehr Künstler kennen. Wir laden nämlich regelmäßig Newcomer, die coolsten Musiker, Singer, Songwriter und andere Künstler ein. Alle Folgen findest du auf energy.de/Sachsen und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.